NDR 1 Niedersachsen. Ratgeber.
Hallo und guten Abend. Der Reisehunger von uns Deutschen ist zurück. Nach den Pandemiejahren stehen Reisen wieder hoch im Kurs. Aber wie das so ist, wenn man hungrig ist, man schaut nicht so richtig hin und verschluckt sich womöglich an einem dicken Brocken. Das wollen wir heute Abend mit diesem Ratgeber verhindern. Wie Sie schon beim Buchen den Überblick behalten und sich kein ungenießbares Reiseziel unterjubeln lassen, das erfahren Sie in unserem Ratgeber über die Geheimsprache der Reisekataloge. Ich bin Julia Vogt und der Reiserechtsanwalt Paul Degott aus Hannover berät uns heute Abend. Schön, dass Sie wieder bei uns sind, Herr Degott.
Ja, gerne, jederzeit immer.
Bevor wir gleich mit der Geheimsprache starten, noch eine ganz aktuelle Frage. Morgen streikt ja das Bodenpersonal bei der Lufthansa. Bei uns im Norden betroffen sind die Flughäfen Hamburg, Bremen und Hannover. Was habe ich denn für Rechte als Reisender, wenn ich nun morgen ausgerechnet in den Urlaub fliegen wollte?
Wenn ein Flug ausfällt wegen Streik, ist nach der Rechtsprechung die Fluggesellschaft verpflichtet, sich zu kümmern, sage ich mal ganz allgemein, also einen Ersatzflug proaktiv anzubieten und dafür natürlich auch die Kosten zu tragen, weitere Kosten ebenfalls, falls die Leute sich verpflegen müssen am Flughafen oder eine Zwischenübernachtung am Flughafen benötigen. Und dann wird vermutlich das Ergebnis sein, dass man sehr verspätet am Reiseziel ankommt. Und von daher reden wir dann auch über die Ausgleichsansprüche nach der Fluggastrechteverordnung, die ja bei Annullierung und Ankunftsverspätung von mehr als 3 Stunden zuschlägt. Lufthansa ist eine EU-Fluggesellschaft und wir reden dann immerhin über 250 für die Kurzstrecke, 400 für die Mittelstrecke oder 600 für die Fernstrecke pro Passagier, was ja durchaus Geld ist.
Euro waren das eben.
Euro,
ja. Okay, gut. Ja, dann wollen wir hoffen, wenn alle dann im Urlaub angekommen sind, dass sie dann schöne Unterkünfte vorfinden. Bei uns geht's jetzt, wie gesagt, um die Geheimsprache der Reisekataloge. So richtig geheim ist die natürlich nicht. Jeder Reiseveranstalter versucht, seine Ziele eben so schön wie möglich darzustellen. Aber man stellt dann ja schon manchmal fest, so wie es im Prospekt stand, ist es hier gar nicht. Fangen wir mal bei der Lage des Hotels an, Herr Degott. Bei einem Hotel an der Meerseite, da würde ich nun erwarten, dass ich von meinem Zimmer aus das Meer sehen kann. Aber das muss nicht sein.
Meerseite heißt eigentlich nur, dass das Hotel Richtung Meer blickt, aber bis zum Meer können noch 3, 4, 5 Hotelbauten dazwischen stehen. Aber trotzdem stimmt die Zusage, das Hotel guckt Richtung Meer. Mhm. Wenn man Meerblick haben wollte, müsste man schon darauf achten, dass man auch ein Hotel mit Meerblick bucht. Wobei man da wieder wissen muss, Meerblick ist jetzt nicht, dass man voll auf dem Balkon die volle Breite des Sonnenuntergangs hat, sondern man muss wie auch immer Richtung Meer blicken können und das Meer auch sehen. Und das kann auch ein Hotelzimmer auf der Ecke des Hotelgebäudes sein, wo man so ein bisschen um die Ecke gucken muss und dann trotzdem noch das Meer sieht.
Mhm. Getrickst wird auch beim Hotelservice. Ein beheizbarer Pool verspricht nicht unbedingt warmes Wasser.
Beheizbarer Pool sagt das aus, was es aussagt, nämlich, dass der Pool beheizbar ist. Mhm. Heißt aber nicht, dass er auch beheizt wird, wenn die Leute tatsächlich vor Ort sind.
Und Strand bedeutet nicht automatisch Sand.
Strand ist Strand, wie er vor Ort halt nun mal ist. Das kann Sandstrand sein, das kann Kiesstrand sein, das kann auch Steinstrand sein. Immer noch ist das Strand, weil Strand ist die Grenze zwischen Wasser und Festland.
Und bei naturbelassenem Strand habe ich gedacht, oh, das ist ja sehr idyllisch, aber das kann bedeuten, der wird gar nicht gereinigt.
Naturbelassener Strand ist eben naturbelassen, wie er gerade an diesem Tag, wenn ich da ankomme, halt nun mal ist. Da liegen Äste rum und all mögliches Gerödel, was vom Meer angeschwemmt worden ist. Und das wäre dann der naturbelassene Strand.
Wir wollen uns im Urlaub ja erholen und entspannen. Da ist Baustraßen oder Discolärm auch sehr störend für viele. Wie werden denn unruhig gelegene Hotels schön geredet in so Katalogen?
Ja, in Hotels in belebter Umgebung, denkt man wunderbar, bin ich nicht ganz allein auf der Welt, aber gemeint ist eigentlich, dass man da mitten, ich will nicht sagen Ballermann, aber in einer entsprechenden Situation sein Hotel eben vorfindet und mit entsprechendem Lärm durch die ganze Nacht eben auch zu rechnen ist.
Kurzer Transfer zum Flughafen ist, glaube ich, auch so zweifelhaft, ne?
Kurzer Transfer zum Flughafen, sagen alle Leute, ist ja super, weil jeden nervt es, wenn man stundenlang von Hotel zu Hotel zu Hotel gekarrt wird, bis man am eigentlichen Hotel ankommt, aber kurzer Weg zum Flughafen, wenige Kilometer, bedeutet auch, dass der Flughafen eben nah ist. Und das bedeutet auch, dass am Flughafen Fluglärm ist, wenn die Flugzeuge starten oder landen. Und wenn man nun das Pech hat, dass das Hotel direkt in der Einflugschneise liegt, dann kann es sein, dass man nachts kein Auge zudrücken kann, weil die Flugzeuge dicht über das Hotelgebäude Richtung Landebahn landen.
Aber bei all diesen Beispielen, sowas kann doch nicht erlaubt sein, oder? Wie ist denn die Rechtslage?
Die Rechtslage ist zunächst mal, es gilt der Grundsatz der Prospektwahrheit und Prospektklarheit, wobei mit als Prospekt meinte man bisher immer den Papierkatalog, aber heute ist das ja der Online-Katalog, gilt aber das Gleiche. Das heißt, der Veranstalter darf nicht tricky lügen, um Leute in irgendwelche Objekte zu locken, sondern er muss ehrlich die Leute informieren. Und wenn das nicht geschieht in hinreichender Weise, dann ist das eine Wettbewerbswidrigkeit und vor allem auch eine Vertragswidrigkeit. Also wenn wir bei dem Beispiel mit dem kurzen Weg vom Flughafen zum Hotel mal bleiben wollen, da gibt es eine relativ prominente Entscheidung vom OLG Celle für den hiesigen Großveranstalter, wo genau diese Aussage so im Katalog drin stand. Und das OLG Celle hat sehr ausführlich dargestellt, es kann nicht vom Reisenden, dem Reisenden nicht zugemutet werden, dass er jetzt spekuliert oder Rückschlüsse zieht und sagt, ja, Kilometer und Entfernung, das könnte bedeuten, was er immer. Nein, umgekehrt, der Reiseveranstalter muss proaktiv sagen, wir machen auf gewissen Fluglärm in gewissen Tageszeiten aufmerksam und dann habe ich einen Ansatz zu fragen, ja, was meint er denn damit? Welche Stunde sind das? Sind das gerade die Nachtstunden oder ist das morgens, wenn ich sowieso auf dem Ausflug bin oder so? Also dann hat man Anlass, da mal nachzufragen. Aber Voraussetzung ist zunächst mal, dass der Veranstalter ehrlich auf Dinge hinweist. Anderes Beispiel, Baulärm. Wenn Sie in der Reisebestätigung finden, ja, in der Hotelanlage ist mit gewissem Baulärm zu rechnen und Sie fahren dann dahin, und finden dann aber nicht nur ein bisschen Baulärm, sondern sie sind nach Dubai geflogen mit Felsenuntergrund, wo rechts und links Großhotelbauten geplant sind und die Baustelle in den felsigen Untergrund mit Rammen reingehauen wird. Das heißt, das Hotel vibriert und sie tun Tag und Nacht kein Auge zu. Und dann gelingt es natürlich dem Reiseveranstalter nicht, wenn er sagt, ja, ich habe doch gesagt, ein bisschen Baulärm. Weil das ist eben kein bisschen Baulärm. Und die klare Aussage der Rechtsprechung, man muss dann nicht detektivisch hinterher sein, was meint er damit? Man hat natürlich Veranlassung, mal nachzufragen, aber zunächst mal gibt es keinen Grundsatz, dass der Reiseveranstalter im Nachhinein nach Buchung mit so einer Formulierung sozusagen seine Leistungspflichten reduziert.
Wie verhalte ich mich denn, wenn ich jetzt total enttäuscht bin, wenn ich eben solche Mängel feststelle? Was tue ich?
Wenn ich vor Ort ankomme, die Mängel feststelle, sehe ich, dass die Reise, die Unterbringung ist mangelhaft, also muss ich zum Reiseleiter gehen oder direkt zum Reiseveranstalter. Die Großveranstalter bringen in ihren Unterlagen Notfall-Telefonnummern, die 24 Stunden am Tag besetzt sein sollen. Also dort anrufen, sich dort beschweren, Abhilfe verlangen, idealerweise in ein anderes Hotel mit gleicher Qualität. Was viele Leute leider falsch machen, sie gehen dann naheliegenderweise zur Rezeption, weil sie denken, ja, die Rezeption ist ja für das Hotel zuständig. Das stimmt zwar, aber der Rezeptionist oder der Hotelier ist nicht der Vertragspartner. Der ist der Leistungsträger des Reiseveranstalters. Der Vertragspartner ist und bleibt der Reiseveranstalter. Dort muss ich die Mängel rügen. Tue ich dies nicht, verliere ich alle meine Gewährleistungsansprüche, steht im Gesetz, § 651 U BGB.
Muss ich Beweise sichern, also zum Beispiel Handyfotos machen oder sowas?
Der erste Weg ist, sich erstmal zu beschweren und zu sagen, Abhilfe verlangen. Und was man dann tut, sollte man auch dokumentieren. Bei den Großveranstaltern bekommt man da regelmäßig so ein Mängelprotokoll, wo dann die Dinge drinstehen. Da muss man schauen, dass das auch richtig ist. Aber auch ohne Mängelprotokoll vom Veranstalter. Man muss dokumentieren, was man wann, bei welcher Gelegenheit dem Reiseleiter oder dem Veranstalter direkt gesagt hat. Aufschreiben, stichwortartig, was es war, wie die Antwort war. Und wenn man natürlich dann noch einen Zeugen hat, zum Beispiel die Ehefrau, ist das auch nicht schlecht.
Und aus Ihrer Erfahrung heraus, schaffen die Reiseveranstalter es dann, für Ersatz zu sorgen? Also zum Beispiel auf die Schnelle ein anderes Hotel zu finden? Oder ist es doch eher so, dass man sich am Ende nach so einer Reise dann finanziell irgendwie vergleichen oder einigen wird?
Also ich würde ja schon den Reiseveranstaltern zugutehalten, dass die kein Interesse daran haben, die Leute zu verärgern oder bewusst in einen unseligen Urlaub zu schicken, weil das eben am Ende nur Ansprüche bringt und Ärger. Also man wird sich schon bemühen. Nur wenn Sie nach Mallorca zum Beispiel in der Hochsaison fahren, dann ist es mit adäquatem Ersatzhotel im gleichen Urlaubsgebiet schwierig, weil da wird alles ausgebucht sein. Und dann bleibt Ihnen nur die Möglichkeit, sich zu überlegen, ich akzeptiere das, ich habe mich ja beschwert, also meine Rechte gewahrt und komme dann hinterher mit einem Gewährleistungsanspruch, wenn die Reise zu Ende ist. Oder ich entscheide für mich, das ist so erheblich, was da passiert, als Mangel. Ich kündige den Vertrag. Ich kündige den Vertrag und will vom Reiseveranstalter vorzeitig zurückbefördert werden, auf seine Kosten natürlich. Aber dann ist natürlich der wichtige Grund für die Kündigung auch nachzuweisen.
Bestimmte Dinge, die ich am Urlaubsort vorfinden möchte, die sind mir vielleicht besonders wichtig. Also mir persönlich zum Beispiel vegetarische Küche. Ist es da sinnvoll, damit man am Urlaubsort nicht enttäuscht wird, sowas vorher womöglich sogar schriftlich im Reisevertrag zu fixieren?
Zunächst mal ist festzuhalten, dass das, was den Reisevertrag hergibt, in der Buchungsbestätigung steht, ergänzt durch die Katalogangaben. Das wird eher allgemein gefasst sein. Wenn ich jetzt Sonderwünsche habe, es gibt ja Leute, die auf Rollstuhl angewiesen sind oder die bestimmtes Essen nicht vertragen, dann muss ich das idealerweise bei Buchen mit dem Veranstalter besprechen, damit er das erstmal klären kann. Ist das Hotel, was gewünscht ist, überhaupt in der Lage oder hier vegetarische Küche anzubieten? Und dann lässt man sich das bitteschön zurückbestätigen. Jawohl, das Hotel ist Rollstuhl geeignet. Bedarf ja bestimmte Breiten bei den Durchgängen, im Badezimmer, an dem Fahrstuhl und so weiter. Oder das Hotel kann vegetarische Küche anbieten.
Unverträglichkeiten
oder Unverträglichkeiten, genau, bestimmte Allergien eingehen, entsprechend anbieten.
Danke, Paul Degott. Bis hierher, unser Reiserechtsanwalt hat sich am Vormittag auch mit den Hörerinnen und Hörern von NDR 1 Niedersachsen unterhalten. Da hören wir gleich in ein paar Gespräche rein, hier im Ratgeber. NDR 1 Niedersachsen mit dem Ratgeber zur Geheimsprache der Reisekataloge. Die schönste Zeit des Jahres ist für die meisten von uns die Urlaubszeit. Und dann ist es sehr ärgerlich, wenn unser Reiseziel nicht dem entspricht, was wir laut Prospekt erwartet haben. Was alles passieren kann und wie wir uns dagegen wehren können, darüber haben unsere Hörerinnen und Hörer am Vormittag mit dem Reiserechtsanwalt Paul Degott aus Hannover gesprochen. Stefanie Scheritz ist am Telefon aus Bad Harzburg. Sie hat eine Reise auf die AIDA gebucht, konnte die dann aber aus einem ganz bestimmten Grund gar nicht antreten. Frau Scheritz, was ist passiert?
Ich habe im Reisebüro hier in Bad Harzburg die Reise gebucht. Und zwar von Hamburg nach Dubai und von Dubai nach Mahé. Und in Dubai, als ich dann weiterfliegen wollte nach Mahé, hat man mir gesagt, dass es für die Seychellen eine ganz bestimmte Einreisebestimmung, ein Formular gibt, ein mehrseitiges Formular gibt, was das Reisebüro hätte mit uns ausfüllen müssen. Und da diese Einreisegenehmigung für die Seychellen nicht vorlag, musste ich in Dubai rumdrehen und musste mir einen Sonderflug noch buchen und musste nach Hause fliegen.
Und das Ganze war auch eine Pauschalreise gebucht. Also Sie haben die einzelnen Bestandteile, Flüge und Kreuzfahrt nicht separat gebucht, sondern Sie haben eine Reisebestätigung, wo all diese Leistungen draufstehen.
Wo alles gebucht wurde. Die Flugreise, dann die Schiffsreise und die Rückreise und den Rückflug und so weiter. Auch.
Gut, das heißt, im Pauschalreiserecht muss der Reiseveranstalter Sie über derartige Einreisevorschriften informieren.
Ja.
Muss die zwar nicht besorgen und muss Ihnen das Formular auch nicht ausfüllen, aber er muss Ihnen sagen, dass es dieses Formular gibt und weil Sie, wenn Sie dieses Formular nicht ausgefüllt haben und irgendeinen Stempel drauf gemacht haben, Sie auf die Seychellen in dem Fall jetzt nicht einreisen können. Wenn das nicht geschehen ist, was dann zu klären und so nachzuweisen wäre, ist die Reise deshalb gescheitert und es ergeben sich daraus entsprechende Gewährleistungsansprüche gegen den Veranstalter, der auf der Buchungsbestätigung draufsteht. Nicht gegen Ihr Reisebüro, weil das wird ja nur der Vermittler sein. Und der Schaden wird auch hier tendenziell sehr hoch sein, denn die Reise ist ja im Prinzip gescheitert. Und der Flug von Hamburg über Dubai nach Mahé hat ja keinen eigenen Wert für Sie, war nur Mittel zum Zweck. Das heißt, tendenziell reden wir hier über die Rückzahlung des Reisepreises und auch über den Schadenersatz wegen nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit, weil Sie ja Ihre Zeit jetzt zu Hause verbringen mussten oder auf Flughäfen verbringen mussten. Und das sind tendenziell weitere 50% des Reisepreises.
Also wir haben zwar einen Anwalt eingeschaltet an die gegnerische Partei, aber der Anwalt der gegnerischen Partei hat gesagt, also wir hätten uns selber informieren müssen. Das liegt nicht im Bereich des Reisebüros. Also das ist unser Verschulden.
Das würde ich definitiv abstreiten wollen, denn es gibt zum BGB, zum neuen Reiserecht seit 2018, Ausführungsvorschriften, wo genau drinsteht, dass der Reiseveranstalter den Reisenden informieren muss über Pass-Visa-Voraussetzungen und sogar angeben muss, wie lange es wohl dauert, bis man die bekommt. Er muss es nicht selbst besorgen, aber er muss darüber informieren. Und wenn er das hier nicht getan hat, liegt der schwarze Peter eindeutig auf Seiten des Veranstalters.
Ja. Und was können Sie empfehlen? Was sollen wir jetzt weiter klagen, oder?
Ja, gehen Sie zu Ihrem Anwalt und sagen ihm, dass Sie sich das vor Gericht dann mal klären wollen.
Ja, also es ist ja das Reisebüro vor Ort hier in Bad Harzburg gewesen, die das verschuldet hat.
Das wäre eine der Fragen, die Ihr Anwalt klären muss, ob das Reisebüro das verschulden hat oder der Reiseveranstalter. Wenn Sie sagen, Sie haben eine Buchungsbestätigung, wird ja nicht das Reisebüro draufstehen, sondern ein anderer Veranstalter. Ja. Und der hätte Sie informieren müssen.
Ja.
Wenn Ihnen das Reisebüro jetzt gesagt hat, nee, Sie brauchen keine Formalien, um da nach Seychellen einzureisen, dann wäre das ein Beratungsfehler des Reisebüros. Aber das ist eher die Ausnahme, weil die Reisebüros sind so leichtsinnig nicht.
Dankeschön.
Gerne. Danke für den Anruf. Ja. Toi, toi, toi. Tschüss. Ulrich Stock aus Gifhorn ist am Telefon und hat Probleme nach einer Reise gehabt oder während einer Reise, Herr Stock?
Beides. Mhm. Während der Reise gab es nur Baulärm und ich habe das dokumentiert mit Fotos, mit Videoaufnahmen und habe das eingereicht und habe gesagt, ich möchte meine Ansprüche stellen. Und dann kam ein normaler Brief mit einem Gutschein für 50 Euro dran, aber ein Reisegutschein, den brauche ich ja nach der Frankfurter Tabelle überhaupt nicht annehmen. Es geht hier um einen Streitwert von bis zu 500 Euro und das nimmt auch keine Rechtsanwaltskanzlei auf, obwohl ich ja eine Rechtsschutzversicherung habe.
Da sind ja gleich mehrere Probleme, Herr Degott.
Ja, ganz große Probleme. Und jetzt habe ich mit denen einen Schriftverkehr und habe Widerspruch eingelegt gegen den 50 Euro und habe den auch zurückgeschickt. Den Reisegutschein, die antworten gar nicht. Die sitzen das aus. Ich habe an den Geschäftsführer persönlich geschrieben, weil ich mir die Reise rausgesucht habe. Der antwortet nicht.
Wenn ich jetzt gefragt bin, also dass der Reiseveranstalter, der da in Frankfurt sitzt, nicht antwortet, kann vielerlei Gründe haben, weiß er nicht. Vielleicht sieht er die Dinge als ausdiskutiert an. Er hat den Gutschein mit 50 Euro Reisegutscheinangebot zur Verfügung gestellt und mehr will er offensichtlich auch nicht tun. Das heißt, der nächste Schritt wäre jetzt letzten Endes Trenntours dann vor Gericht in Frankfurt zu verklagen.
Ja, das habe ich versucht über meine Rechtsschutzversicherung, habe mir einen Rechtsanwalt hier gesucht. Dann haben die gesagt, ja, das ist ein Schaden, der sich vielleicht zwischen 300 und 500 Euro ausgeht. Und wir nehmen sowas nur an ab 1200. Und also müsste ich dafür gerade stehen und müsste selber 280 bezahlen. Dann habe ich gesagt, danke, das war's.
Gut, es muss natürlich ein Kollege sein, der das dann auch tatsächlich übernimmt.
Das war ganz schwierig, hier überhaupt jemanden zu finden. Das macht keiner für solchen Streitfall, das machen die Rechtsanwälte gar nicht mehr.
Ja gut, weil der Aufwand natürlich auch erheblich ist, gerade bei Baulärm. Denn Lärm ist ja auch so eine Sache, die man nicht fotografieren kann.
Doch, ich habe das fotografiert. Ich habe auch Videoaufnahmen von dem Lärm, der morgens pünktlich 7:30 anfing und den ganzen Tag über mit Presslufthammern, weil die da eine ganze Etage oben, die oberste Etage abgerissen haben. Und also, ich habe in der 8. Etage gewohnt.
Die Rechtsprechung erwartet hier quasi so eine Art Lärmprotokoll, dass der Reisende von Tag zu Tag notiert, von wann bis wann, wie viele Bauarbeiter mit welchem Baugerät gearbeitet haben, was da gearbeitet wurde, ob eine Mittagspause von wann bis wann stattgefunden hat oder nicht, wann die abends aufgehört haben, ob am Wochenende gearbeitet wurde, weil nur dann kann der Richter ja sich so selber ein Bild machen, weil Videoaufnahmen sind.
Die Brummtöne, die habe ich aufgenommen, die waren da, auch den Presslufthammer habe ich auf meinem Handy drauf, könnte ich alles beweisen.
Ja, erfahrungsgemäß Videos sind laufende Bilder und haben auch eine Tonspur. Die Tonspur ist aber meistens eher schlecht. Das heißt, wenn Sie da zum Gericht gehen und da hören Sie da irgendwie so ein Brummen im Hintergrund, da wird der Richter sagen, ja, wo ist denn dann der Baulärm? Das ist doch nur ein Brummen im Hintergrund.
Was empfehlen Sie mir denn?
Ja, ich würde vielleicht mit Ihrer Rechtsschutzversicherung nochmal fragen, dass Sie vielleicht den Anwalt wechseln und mal schauen, ob das, was Sie zum Baulärm vorzutragen haben, plausibel und nachweisbar genug ist, um da wirklich eine Forderung vor Gericht auch zu platzieren.
Ich gehe mal davon aus, dass der Rechtsanwalt, den ich gefunden habe, der mir das hier da erzählt hat, das war eine Frau, dass ich erst ab 1200 den Schadenshöhe, dass sie das erst übernehmen, dass sonst müsste ich dafür gerade stehen, dass die den Schaden das Gespräch als Beratungsgespräch abgerechnet haben schon.
Ja, kann gut sein. Kann ich natürlich jetzt nichts zu sagen. Das müsste man dann halt mit der Anwältin besprechen.
Also nochmal anrufen und fragen, was
genau.
wie man vorgehen sollte.
Genau.
Na gut, ich Viel danke Erfolg. Ihnen trotzdem für Ihre
Gerne.
Aussage.
Gerne.
Ja. Alles Gute, danke, tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Über Reklamationen und den Klageweg nach Reisereinfällen sprechen wir gleich gegen 19:30 noch ausführlich mit dem Fachanwalt Paul Degott hier im Ratgeber von NDR 1 Niedersachsen.
NDR 1 Niedersachsen. Ratgeber.
Guten Abend. Wir lernen heute die Geheimsprache der Reisekataloge kennen, damit wir besser verstehen, was uns am Urlaubsort erwartet und da keinen Reinfall erleben. Ich bin Julia Vogt und der Fachanwalt für Reiserecht Paul Degott aus Hannover ist mein Gast in diesem Ratgeber. Herr Degott, Sie vertreten Reisekunden, die nach ihrer Urlaubsreise den Reiseanbieter verklagen, weil sie sich getäuscht sehen. Sind die Gründe Ihrer Klienten total unterschiedlich oder ist da häufig immer wieder derselbe?
Na, die klassische Pauschalreise besteht aus Beförderung, meistens Flug, Hotelunterbringung mit Verpflegung und Zimmer, Animation und Rückflug. Der Schwerpunkt liegt natürlich bei 14 Tagen Reise auf der Hotelunterbringung und den Fähigkeiten, die das Hotel haben soll. Was für Fähigkeiten das zu sein haben, ergibt sich aus der Katalogbeschreibung und aus der Reisebestätigung. Und das sind ja eher dürre Formulierungen, die jeder so ein bisschen für sich versteht. Man hätte eigentlich, wenn man besondere Wünsche hat, das vorher mal mit dem Veranstalter abklären sollen. Tut aber meistens nicht. Man denkt also, ja, wenn das so und so steht, dann stelle ich mir was vor und so soll es dann sein. Und wenn es dann leider nicht so ist, dann gibt es die Beschwerden. Dann beschwert man sich vor Ort, idealerweise bei der Reiseleitung. Und wenn da keine Reaktion kommt oder eine ungenügende, dann ist man am Ende in der Situation, dass man seine Ansprüche anmeldet. Die Themen wiederholen sich eigentlich immer. Es geht regelmäßig um das Zimmer, es geht regelmäßig um das Essen. Das Essen ist immer zu kalt gewesen, wobei im Süden nie heißes Essen serviert wird, das ist immer lauwarm. Es hat nicht geschmeckt, gibt kein Gericht etwas für, weil kein Mensch weiß, was bei dem Kunden jetzt nicht schmeckendes Essen bedeuten soll und ähnliche Dinge. Also die Themen sind immer eher ähnlich und die Aufgabe des Beraters ist jetzt eigentlich den Leuten zu sagen, dafür bekommt er beim Richter nichts, weil stellt euch bitte vor, weder der Richter noch der Berater waren mit im Urlaub und wissen nicht, was jetzt unter schlechtem Essen zu verstehen ist. Also bitte nehmt euch einen Zettel, schreibt euch auf, stichwortartig, was an jedem der Tage so schiefgegangen ist, wann er das dem Reiseleiter gemeldet und Abhilfe verlangt hat. Und dann kann man nur im Strich sagen, das ergibt vermutlich eine Minderungsquote von X. Wenn die Quote über 40-50% liegt, wären wir ja nicht nur bei der Rückzahlung des Reisepreises, sondern zusätzlich bei dem Anspruch auf Schadenersatz wegen nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit. Also das können durchaus schon Beträge sein, aber das Ganze stirbt und lebt mit der Frage, kann ich die Mängel so schildern und beweisen am Ende natürlich auch, dass der Richter sagt, ja gut, wenn mir das passiert wäre, dann würde ich locker 30% Minderung ansehen.
Ich habe im Internet die sogenannte Frankfurter Tabelle entdeckt, an der man ablesen kann, mit welcher Rückerstattung man rechnen kann für einen Mangel im Urlaub. Die meisten Mängel so von fehlender Klimaanlage über Lärm bis hin zu Ungeziefer oder verschmutzten Strand, die schlagen da so mit 5-15% vom Reisepreis zu Buche. Das scheint mir jetzt nicht so viel zu sein, aber das summiert sich dann möglicherweise, ja?
Ja, wenn mehrere Mangelgruppen zusammenkommen, dann kann man für jede Mangelgruppe einen Prozentsatz erstmal greifen, weil was richtig ist, entscheidet dann das Gericht. Und wenn es mehrere Mängel sind, dann summiert sich das auf. Und wenn die Summe eben bei 40-50% ist, ist man beim Schadenersatz. Zu diesen Tabellen muss ich allerdings sagen, gerade die Frankfurter Tabelle ist ja schon ziemlich in die Jahre gekommen. Es gibt aktuellere vom ADAC zum Beispiel, weil die Rechtsprechung, die da zitiert wird, eben dann auch eher älter ist oder eher neuer ist. Aber grundsätzlich muss man zu den Tabellen sagen, auch ein Fehler, den viele machen, die sagen dann, ja gut, da hat ein Gericht mal für 5 Kakerlaken 10% Minderung gegeben. Das mache ich jetzt, weil ich da auch eine Kakerlake gesehen habe, aber auch geltend. Kein Gericht folgt dem so nach. Das kann immer nur eine Orientierung sein. Für Kakerlaken gibt es einen bestimmten Prozentsatz. Aber was am Ende richtig ist, entscheidet das Streitgericht. Und das ist auch gefährlich, weil viele Leute sagen, ja, da kommen hier 20 oder 30%, am Ende sind bei 150% Minderung, was ja rechnerisch irgendwie nicht aufgeht.
Muss ich denn immer den Klageweg bestreiten oder kann ich mich auch mit einer Beschwerde direkt an den Reiseveranstalter wenden und auf Kulanz oder ein Entgegenkommen finanzieller Natur hoffen?
Nein, die meisten Fälle werden ja auch nicht gestritten. Da würden sich die Gerichte auch bedanken, sondern die meisten Fälle laufen ja so, dass man über direkt oder über das vermittelnde Reisebüro, die ja auch ein Interesse daran haben, dass man, dass ein zufriedener Reisekunde vor einem steht, dass man sich an den Reiseveranstalter wendet und sagt, ich habe mich im Urlaub ja schon über das und das beschwert und da will ich jetzt ein Geld haben und dann muss man sich halt auf irgendeinen Minderungsbetrag festlegen. Der Veranstalter wird tendenziell anderer Meinung sein, mit einem wesentlich niedrigeren Prozentsatz kommen, aber wenn man sich dann irgendwo in der Mitte annähert und sich da vergleicht, ist das eigentlich ein idealer Weg, dann hat jeder, der Veranstalter muss noch was draufgeben, der Reisende sagt, ja gut, ich habe ja was wiedergekriegt und so, und dann sind alle zufrieden. Man braucht dann auch noch nicht mal unbedingt einen Rechtsberater, man kann das tendenziell ja alles erstmal selber machen.
Aber schriftlich muss es wahrscheinlich sein, ne?
Es muss auch nicht schriftlich sein, sollte man aber machen, damit die Dinge nachweisbar sind.
Ah, okay. Sind es eher hochpreisige Reisen oder so die günstigen Pauschalreisen, die hinterher zum Streitfall werden?
Sowohl als auch. Also ob jetzt ein Hotel schlecht ist oder nicht, hängt ja nicht davon ab, wo das Hotel belegen ist. Ob das jetzt eine teure Fernreise ist oder das Strandhotel auf Mallorca.
Und wer zahlt die Gerichtskosten am Ende, wenn es vor Gericht geht?
Grundsätzlich zahlt bei Gericht immer der die Kosten, der verliert.
Okay.
Das heißt, man muss als Kläger erstmal Vorschüsse leisten, weil das Gericht will erstmal sein Geld haben und der Anwalt will auch gerne einen Vorschuss haben. Und dann wird verhandelt und entschieden und am Ende macht das Gericht auch eine Kostenentscheidung. Also wenn das, wie meistens in Reisesachen, setzt man seine Ansprüche nicht zu 100% durch. Das heißt, dann werden die Kosten beispielsweise von 60-40% verteilt. 60% trägt der Veranstalter, 40% der Kunde. Dann muss man alle Kosten dem Gericht melden. Da gibt es ein gesichertes Verfahren und am Ende ergibt sich im Kostenfestsetzungsbeschluss, wie wer von den beiden wem auf die Kosten was zu zahlen hat.
Sind das auch Fälle, die eine Rechtsschutzversicherung abdeckt?
Die Rechtsschutzversicherung steht häufig dahinter, weil gerade bei geringen Streitwerten ist ja das Risiko, dass man verliert und das oder nicht alles durchsetzt, was man bei Gericht haben wollte, dass das den Streiterfolg kannibalisiert, weil man dann auch noch anteilig die Verfahrenskosten hat. Und wenn dann eine Rechtsschutzversicherung dahinter steht, die einem die Kosten absichert, kann man eigentlich viel fröhlicher und mutiger auch seine Ansprüche bei Gericht anmelden.
Mhm. Bei dem vielen Ärger, den Pauschalreisen bedeuten können, was man so aus Katalogen eben nicht herausgelesen hat, ist es vielleicht besser, sich seinen Urlaub individuell zusammenzustellen?
Individuell heißt ja, dass man sich selbst mit allen Leistungsträgern irgendwie in Verbindung setzen muss, weil man ja auch einen Flugvertrag, Beförderungsvertrag hat, Hotelunterbringungsvertrag hat, einen Mietwagenvertrag und ein Transferunternehmer will auch einen Vertrag haben. Das heißt, man ist eher geneigt, sich die Dinge genauer anzuschauen. Das ist so gesehen ein Vorteil. Der Nachteil natürlich besteht darin, wenn wir hier gerade über Lufthansa-Streiks reden, ich verpasse den Flug, weil der annulliert ist. Ich verpasse aber auch meine selbstorganisierte Reise, weil der Hotelier in Sri Lanka, der wird sagen, ja, du bist nicht gekommen, kann ich ja nichts für, wenn deine Lufthansa streikt. Mhm. Das heißt, man muss dann mit jedem einzelnen Leistungsträger regelmäßig in fernen Ländern, wo man die Sprache nicht beherrscht, vor den Gerichten dort Ansprüche anmelden und durchsetzen, was naturgemäß schwierig ist und was regelmäßig dazu führt, dass man seine Ansprüche verliert oder aufgibt.
Warum nehmen Reiseveranstalter überhaupt Hotels in schlechten Lagen oder mit schlechter Ausstattung in ihr Sortiment auf, wenn sie damit rechnen müssen, dass es hinterher Beschwerden gibt?
Alleine, dass ein Hotel in Anführungsstriche schlechter Lage ist, heißt ja nicht, dass es dann auch schlecht ist im Sinne von Reisemängeln, weil auch ein Hotel in schlechter Lage, wenn man dem Reisenden sagt, du zahlst halt ja auch nur einen Bruchteil von dem, was man sonst zahlt und die Leute sagen, ja gut, mein Budget gibt mir auch gar nicht her, dann nehme ich lieber in Kauf, dass das Hotel in schlechter Lage ist, dann in der 5. Hotellinie vorm Strand oder so, wenn man weiß, worauf man sich einlässt. Der Stress entsteht doch immer dann, wenn man den Eindruck gewinnt, das schlechte Hotel wird als 4-Sterne-Hotel verkauft mit tollen Fotos. Man kommt dann hin und merkt, das ist doch die letzte Hütte in der 5. Hotellinie. Und dann ist man verärgert und dann ist man auch geneigt, Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
Apropos Sterne, bei uns in Niedersachsen sind 5-Sterne-Hotels eher selten. Hannover hat ein einziges. In den Mittelmeerhochburgen wimmelt es vor 5-Sterne-Hotels. Aber den ultimativen Luxus darf man da auch nicht unbedingt erwarten. Woran liegt das?
Die Sternekategorie wird tendenziell von den Hotels sich selber ausgedacht oder es gibt vielleicht vor Ort noch einen Fremdenverkehrsverband, die dann das irgendwie klassifizieren oder weil die Veranstalter gemerkt haben, das ist nicht so furchtbar zuverlässig, plötzlich gibt es nur noch 6-Sterne-Hotels, sind die Veranstalter dazu übergegangen, sich selber zu klassifizieren. Da gibt es also Ausschreibungen mit Sonnenschirmen zum Beispiel, von 3 Sonnenschirmen bis 6 Sonnenschirmen und es wird in der Ausschreibung auch aufgelöst, was man darunter versteht, also ein 4-Sonnenschirm-Hotel hat die Anlage so und so, und bei dem 5 kann man auch noch in die Sauna gehen oder ähnliche Dinge machen. Das heißt, die Qualität wird versucht von den Veranstaltern schon näher zu definieren, damit man dann auch als Reisender nicht enttäuscht wird.
Also unbedingt die Agenda lesen, ne? Neigen wir Deutschen vielleicht auch so ein bisschen zum Meckern oder würden Sie sagen, ach nee, was meine Klienten da erlebt haben, das geht nun wirklich gar nicht und die vertrete ich dann auch wirklich gerne vor Gericht?
Ich vertrete meine Klienten immer gerne vor Gericht, das ist gar nicht die Frage. Ich glaube auch nicht, dass die Deutschen besonders meckerig sind. Das ist ein Vorurteil vielleicht. Was sicherlich der Fall ist, sie sind eher darauf informiert, was sie für Rechte haben und auch geneigt, die dann mal durchzusetzen. Anstatt zu sagen, ach Gott, Schwamm dran, der Urlaub ist vorbei, will ich nichts mehr von wissen. Viele sagen, nee, ich habe da gutes Geld bezahlt für eine schlechte Leistung. Das geht nicht, da will ich eine Differenz wieder haben.
Und Reisen, liest man ja gerade, sind auch ordentlich teurer geworden, natürlich inflationsbedingt. Und trotzdem sind wir Deutschen bereit, viel Geld auszugeben.
Ja, heute fängt die internationale Tourismusbörse in Berlin an und alle Pressemeldungen dazu sagen, dass die Reisenden, obwohl die Preise auch dieses Jahr wieder deutlich angezogen haben, gerne verreisen. Es gibt viele Ziele, die sind schon längst ausgebucht, weil man offensichtlich den schlechten Meldungen zu Hause so ein bisschen mal für 2 Wochen entfliehen will, sich mal lieber in die Sonne legen will und sich's gut gehen lassen
will. Und dann soll es auch schön sein. NDR 1 Niedersachsen mit dem Ratgeber. Rund 70 Millionen Reisen unternehmen wir Deutschen jedes Jahr. Nur in der Corona-Zeit waren es natürlich weniger. Und wir sind bereit, für unsere Reiselust immer tiefer in die Tasche zu greifen. Aber dann erwarten wir natürlich auch, dass die Reise so schön wird, wie sie versprochen worden ist und das Hotel und der Urlaubsort sich von seiner besten Seite zeigen. Paul Degott ist bei uns, Reiserechtsanwalt aus Hannover. Herr Degott, was sind denn so die haarsträubendsten Geschichten, die Sie schon erlebt haben?
Na, haarsträubend, was manchmal merkwürdig aufscheint, ist die Erwartungshaltung, die viele Reisende haben. Man hat dann den Eindruck, der Katalog oder die Ausschreibung ist zwar gelesen worden, aber man hat dahinter dann eigene Erwartungen gebaut und wenn die dann nicht erfüllt werden, dann ist man entsprechend enttäuscht. Was natürlich nicht zu Gewährleistungsansprüchen führt, wenn der Reiseveranstalter ist halt nur verpflichtet, das zu liefern, was er vertraglich zugesagt hat. Dann sind wir eher dann in der Rubrik, es geht was schief und die Leute beschweren sich und die beschweren sich dann natürlich über vieles, was dann schon Klassiker ist, das Ungeziefer. Ja, also der Mangel heißt tausende Kakerlaken in der ganzen Hotelanlage.
Ja, und?
Während der ganzen Urlaubszeit. Das muss ich als Reisender natürlich beweisen, wenn ich davon vom Reiseveranstalter Geld haben will. Und der Nachweis ist dann ein Foto mit einer Kakerlake.
Ja.
Und auf die Nachfrage, ja, wo sind denn die anderen? Vielen hundert? Ja, die eine Kakerlake wäre sozusagen die Beispielskakerlake für die fehlenden bis zu 1000 Kakerlaken. Damit wird man natürlich vor Gericht nichts, weil der Richter wird ja nur die Beweise sortieren, die er sieht. Oder auch ein Klassiker ist das schlechte Essen. Also es ist immer alles kalt und es schmeckt alles nicht und es ist immer alles aufgewärmt vom Vortage. Und nachweisen kann man das regelmäßig auch nicht so richtig. Also nachweisen, dass Essen nicht schmeckt, ist schwierig. Weil
ist man sowieso muss den, Geschmackssache, ne?
Ist Geschmackssache. Man muss den Richter ja überzeugen von dem Reisemangel. Und der wird sagen, ja, was Sie unter schlechtem Geschmack verstehen, das kann ich nicht nachvollziehen. Und dann kommt man natürlich in ein großes Problem als Reisender, wenn man klagen will. Man muss nämlich sagen, was hat der Veranstalter mir an Essen überhaupt versprochen? Hat er nämlich meistens gar nichts. Der hat nämlich nur Halbpension oder Vollpension versprochen. Und dann kann man eben nur landesübliche Küche erwarten. In manchen Hotelfotos sieht man dann auch noch das Buffet abgebildet. Tische biegen sich vor Essen, was da draufsteht. Da kann man dann sagen, ja gut, da ist noch eine Schüssel mit dem. Und das gab es alles nicht. Dann kommt man eher dazu, Soll-Ist-Vergleich, es hat was gefehlt. Aber alleine zu sagen, das Essen war immer kalt, Zumal, wenn man weiß, dass im Süden Essen ohnehin nie heiß serviert wird, sondern immer lauwarm, ist halt schwierig. Das führt dann nicht zu irgendetwas. Oder man hat den Eindruck, die Beschwerden gehen eigentlich nicht darauf zurück, dass das Hotelzimmer oder so schlecht gewesen ist, sondern dass die Leute sich nicht vertragen haben. Ja, die transportieren dann ihre persönlichen Probleme und sagen, ja gut, wenn wir uns nicht vertragen, dann deshalb, weil das Zimmer schlecht ist. Und dann geht's los. Ja, die eine Steckdose, die war zu locker an der Wand und der Fernseher, die Antenne hat gewackelt, das Bild war manchmal schief und das Bett hat nicht richtig gestanden und überhaupt Flusen waren in der Zimmerecke auch noch zu finden und unterm Bett waren Staubflusen. Und Klassiker ist auch der Schimmel im Badezimmer. Ja, im Badezimmer, die Fliesen, Fugen, die waren alle verschimmelt. Wenn man dann die Fotos anguckt, sieht man eigentlich keinen Schimmel, sondern nur, dass die sich halt ein bisschen schwarz verfärbt haben, was ja im Badezimmer üblich ist. Da stehen Algen, ist auch kein Schimmel, aber meistens Algen. Und das alles dann zu einem Reisemangel zu verdichten, ist dann extrem schwierig. Und ein Richter wird sagen, ja gut, es ist ein mittlerer Art und Güte habt ihr gebucht. Was wollt ihr eigentlich von dem Reiseveranstalter erwarten? Wenn er ein Vier-Sterne-Hotel bucht und in der Ausschreibung auch steht, unter vier Sterne oder vier Sonnenschirmen, versteht der Veranstalter das und das und habt euch darauf eingelassen, könnt ihr nicht hinterher kommen und sagen, ja, wir haben aber jetzt extrem Luxus erwartet.
Sagen Sie dann an der Stelle, also das können Sie vergessen, da machen wir nichts. Also da würde ich mich als Anwalt nicht für Sie einsetzen.
Ich bin da sehr kritisch. Ich habe auch ein Informationsblatt, glaube 3 oder 4 Seiten, was ich bei jedem Neumandat den Leuten schicke, wo ich sage, wenn wir klagen wollen, wenn wir Ansprüche durchsetzen wollen, muss das und das substantiert, dargelegt, zusammengetragen, Beweismittel und weiß ich alles, sonst werden wir da vor Gericht nichts. Dann sagen die Leute, ja, das brauchen wir alles nicht. Manche haben doch gesagt, sie können doch selber schreiben. Dann rufen die Leute an und erwarten, dass ich da mitschreibe, was ich grundsätzlich ablehne, weil ich bin ja weder für Sekretärdienste engagiert, noch kann ich dann sicher sein, was ich notiere, dass das dann auch so ist, wie die Leute das gemeint haben, weil es hat sich ja am Ende schon, in Anfangszeiten habe ich das mal gemacht, hat sich dann rausgestellt, ja, ich hätte da ja nur die Hälfte notiert und sie hätten noch viel mehr gesagt und deswegen wäre alles schief gegangen. Also heute bin ich da eher kritisch und dann sagen die Leute, ja, ist doch kein Problem, wenn wir verlieren, wir haben eine Rechtsschutzversicherung. Ja gut, die Rechtsschutzversicherung hat vielleicht eine Deckungszusage für die Klage gegeben. Die Zusage steht aber immer dem Vorbehalt der hinreichenden Erfolgsaussicht. Das heißt, es kann passieren, dass, wenn die Klage verloren geht, sich die Versicherung die Unterlagen geben lässt. Dazu ist man verpflichtet, die rauszurücken. Und dann das Ergebnis ist, von vornherein war klar, mit dieser dünnen Darlegungslage ist vor Gericht nichts zu wollen. Dann ziehen die nachträglich ihre Deckungszusage zurück und die Kosten bleiben dann bei den Mandanten.
Das ist ja auch spannend. Was war so der größte Streitwert, den Sie da mal hatten?
Also teuer sind grundsätzlich Kreuzfahrten, vor allem Kreuzfahrten, die als Weltreisen daherkommen. Da sind die Leute dann 3 Monate unterwegs und das kostet dann viele 10.000 Euro. Und wenn da unterwegs leicht mal was schief geht, können da auch Häfen sind geschlossen, die Route muss geändert werden und die Ersatzhäfen, die passen dann nicht, weil die Ausschreibung bezog sich auf das eine und die Route ist jetzt aber eher das, also nicht die Eisberge und die Eisbären, sondern man sieht dann nur irgendwie Schollen im Wasser treiben und was die Dinge da immer mehr sind. Und da entstehen natürlich dann erhebliche Gewährleistungsansprüche, wenn der Veranstalter wirklich da einen Fehler gemacht hat, bis hin zum Schadenersatz wegen nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit, der ja auch noch mindestens 50% des Kreuzfahrtpreises ausmacht.
Herzlichen Dank an den Reiserechtsfachanwalt Paul Degott aus Hannover für Ihre Auskünfte und Tipps und auch Ihnen zu Hause und unterwegs danke für Ihr Interesse. Das war der Ratgeber mit Julia Vogt. Wir hoffen natürlich, dass Ihre Urlaubsreise in diesem Jahr ganz harmonisch und entspannt verläuft und Sie sich nicht mit irgendwelchen Unzulänglichkeiten vor Ort rumärgern müssen. Vielleicht haben Sie auch schon gebucht und können sich jetzt auf Ihr Reiseziel freuen. Denn ein bisschen träumen können Sie jetzt gleich anschließend in der Sendung Traumhaft hier bei NDR 1 Niedersachsen. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend.